Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir san Tier. Ich bin's, die Tina Gentner. Und wir haben es euch ja schon angekündigt, heute geht's ums Maushaus. Neu eröffnet stehe ich mit Kuratorin Lena Bockreis davor und Lena zeigt schon die ganze Zeit links, rechts, nach vorne, nach hinten, weil es so viel zu entdecken gibt. Wer es nicht kennt, das Maushaus. Wir haben so eine Art, sagt ihr da auch Terrarium zu?
Ja, genau, wir nennen das Terrarium.
Also eine großer gläserner Kasten, sage ich mal, der wirklich gefüllt ist mit, ich sehe so wie hölzerne Pilze, Äste, Geweihe, Moos, Erde. Also ein bisschen Abenteuerspielplatz für Mäuse, so sieht es ein bisschen aus.
Ja, es ist jetzt richtig schön natürlich gestaltet und dekoriert.
Es riecht hier gerade auch wahnsinnig gut, weil hier gerade frische Erde und Mulch von links nach rechts mit den Schubkarren gefahren wird. Das könnt ihr vielleicht im Hintergrund hören. Lena, wer ist denn jetzt im Maushaus eingezogen?
Also wir haben aus dem Maushaus, was ja vorher eben nur eine große Anlage für die Hausmäuse war, haben wir jetzt eben drei Terrarien draus gemacht. Und wir haben einmal die bayerische Kurzohrmaus hier, dann die Etrusker Spitzmaus und im ganz rechten Terrarium die eurasische Zwergmaus.
Also es ist eine Art Wohngemeinschaft, aber mit drei verschiedenen Wohnungen, kann man sagen. Also die teilen sich sozusagen nicht die Speisekammer und die Schlafkammer, sondern sind durch Scheiben voneinander getrennt oder leben die alle gemeinsam?
Nee, die sind durch Scheiben voneinander getrennt. Wir wollten es auch so ein bisschen nachstellen. Also die bayerische Kurzohrmaus ganz links ist eine Wühlmaus, die vor allem unter der Erde oder in der Erde lebt. Daneben kommt die Etrusker Spitzmaus und eben auf der Erde viel unterwegs ist. Und noch mal eins weiter haben wir die eurasische Zwergmaus, die sogar in Höhen bis zu einem Meter unterwegs ist. Die krabbelt nämlich wahnsinnig gern irgendwelche Grashalme oder im Schilf nach oben.
Und ich glaube, die haben wir auch gerade vorher schon entdeckt, oder? Lass uns doch mal ganz nach rechts zur Zwergmaus gehen. Zwergmaus verrät einem schon, ja schon so ein bisschen, die ist nicht ganz so groß. Wo kann ich sie sehen, Lena?
Genau, also einmal ganz oben.
Der kleine Knäuel da oben.
Ja, genau. Da oben ist einer, aber auch da hinten auf diesem Stein sitzt unten eine.
Ach, also wirklich, also ich würde sagen eher nur so Daumen groß, fast ein bisschen dicker als mein Daumen. Yeah. Hat ein, ich gehe mal ein bisschen näher ran, das ist ja das Schöne, man kann hier wirklich ganz nah an die Scheibe ran, hat ein spitzes Näschen, Farbe ist so, ja, rötlich-braun, würde ich es mal nennen, und natürlich auch schwarze Knopfaugen, und die sind gerne oben am Grashalm unterwegs, sagst du.
Ja, genau, richtig. Also die eurasische Zwergmaus ist so ein bisschen der Inbegriff einer Maus mit eben diesen großen Kulleraugen und den kleinen Öhrchen und ist auch wirklich nett anzugucken. Und das Besondere ist eben, dass sie auch wirklich in höheren Lagen unterwegs ist, also eben auf Grashalm oder Schilf. Oder wir haben hier ja auch schön diese Äste so drapiert, dass sie durchaus auch in einem Meter Höhe unterwegs sein können.
Und ihr habt hier, sehe ich, so eine Art Nest oder Kogel aus Stroh gebaut. Ist das was, was die Zwergmaus im natürlichen Lebensraum sich auch sucht? Oder wo schläft die sozusagen?
Ja, also wir haben ihnen so ein paar künstliche Nester reingehängt, damit sie gleich was haben, wo sie sich wohlfühlen. In der Natur bauen die sich aber die Nester selber. Und was sehr schön anzugucken war, also hier vorne sieht man auch, dass sie sich da eins selber schon gebaut haben. Also hier unten sieht man diesen kleinen Eingang, dieses Loch, wo sie da reingehen und dann eben diese ganzen Gräser, die sie da zusammengelegt haben, um sich da ein Nest zu bauen.
Also eigentlich fast wie so ein Vogelnest, aber mit einem Eingang nach vorne. Da haben sie die Zweige und Halme so zwischen diese Gräser, ich nehme an, gestopft.
Ja.
Und also schon ein erstes eigenes Nest sich gebaut. Jetzt weiß ich ja, so einfach kommt man nicht nach Hellerbrunn als Tier. Da wird ja lange überlegt, welche Tiere hier bei euch Platz finden, welche ihr auch zeigen wollt. Warum hat es die eurasische Zwergmaus ins Maushaus geschafft?
Ja, also es war ja so, dass wir eben die Hausmäuse sehr lange bei uns im Maushaus hatten und gesagt haben, na gut, Hausmaus gibt es sehr viele und sind nicht gefährdet. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine sehr, sehr gefährdete Mausart zu uns zu holen, nämlich die bayerische Kurzohrmaus. Aber es ist halt so, dass die bayerische Kurzohrmaus eine Wühlmaus ist, die vor allem in der Erde lebt und demzufolge auch nicht so einfach für unsere Besucher zu entdecken ist. Also das war uns durchaus bewusst, dass die wahrscheinlich nicht so häufig anzutreffen zu sein scheint. Und deswegen haben wir gesagt, wir packen noch eine Mausart dazu, die für die Besucher einfacher zu finden und zu entdecken ist.
Also man hat hier sozusagen ein bisschen verschiedene Levels vom Anspruch her, um sie zu entdecken. Bei der eurasischen Zwergmaus ist es ein bisschen einfacher. Die haben wir auch schon entdeckt. Also die sitzt wirklich eigentlich wie bei einem Piratenschiff oben auf dem Ausguck, ganz oben. Bevor wir jetzt zu den anderen zwei Mausarten noch rüberspringen, wie ist es denn so ein Maustransport? Die kamen ja auch von woanders her. Woher kamen denn jetzt zum Beispiel die eurasischen Zwergmäuse?
Die eurasischen Zwergmäuse kamen die Weibchen aus dem Zoo Erfurt und die Männchen aus dem Opel Zoo.
Es hört sich für mich jetzt an, als wäre da so ein Transport um einiges einfacher als bei den Elefanten. Die kann man ja eigentlich fast in einen Schuhkarton stecken und im Zug mitnehmen. War wahrscheinlich auch nicht so, aber wie läuft so ein Mäusetransport ab?
Wir haben zum Beispiel die bayerische Kurzohrmaus aus dem Zoo Berlin bekommen. Und da haben wir beim Transporteur angefragt, ob der uns die bringen kann, weil wir natürlich da auch einen professionellen Tiertransporteur beauftragen wollten bei so einem gefährdeten Tier. Und der hat sich schief und krumm gelacht und meinte, ernsthaft, wegen einer Maus? Dann haben wir versucht, wir wollen ja auch immer das Ganze nachhaltig gestalten, dass wir den Transport noch mit was anderem kombinieren. Also sie ist nicht komplett alleine gereist, dass das Ganze sich auch lohnt, die Fahrt.
Dann lass uns doch mal hier eins weiter in die Mitte rutschen zur Etrusker-Spitzmaus. Das ist jetzt also das mittlere Terrarium. Da sehe ich vorne also auch so einen hölzernen Pilz. Der ist hohl, da könnte man sich drin verstecken. Da ist aber im Moment nichts. Lena, du schon was entdeckt?
Nee, ich gucke gerade auch. Man muss schauen. Also wir suchen ein Tierchen, was nur so groß wie so eine 1-Euro-Münze ist.
Deswegen. Ach Gott, noch kleiner fast als die Zwergmaus?
Ja.
Nein. Okay.
Genau. Also man muss genau hingucken, dass man sie entdeckt. Und das ist, wie gesagt, in dem großen Terrarium nur 2 Exemplare drin, ein Männchen und ein Weibchen. Deswegen kann es durchaus sein, dass man sie nicht immer antrifft. Aber theoretisch sollte man, weil sie nämlich einen sehr hohen Stoffwechsel haben. Also die sind die ganze Zeit am Laufen und am Nahrung suchen. Wenn man hier ein bisschen verweilt, dann sollte einem durchaus gelingen, ein Tier zu entdecken. Als kleiner Tipp, unsere Tierpfleger füttern 5-mal am Tag.
5-mal am Tag? Ist aber eher ungewöhnlich, oder?
Ja, also es ist wirklich, weil die Etrusker-Spitzmaus so einen extrem hohen Energieumsatz hat, dass sie wirklich regelmäßig auch Nahrung braucht. Und genau deswegen füttern unsere fleißigen Tierpfleger sehr häufig am Tag, dass sie immer was findet. Genau, die Spitzmäuse an sich gehören gar nicht so richtig zur normalen Familie der Mäuse, sage ich mal, sondern Spitzmäuse sind eine ganz eigene Gruppe. Es sind nämlich keine Nagetiere, sondern sie fressen Insekten.
Fleischfresser, durch
genau,
und durch.
Richtig, sozusagen. Komplette Fleischfresser und damit eigentlich auch mit dem Igel mehr verwandt als jetzt zum Beispiel mit der eurasischen Zwergmaus. Ach, hier vorne sieht man sie gerade, wie sie ein...
Was frisst du denn da?
Ein
Mehlwurm?
Ja.
Jetzt muss ich mich hier gerade mal runterbeugen. Also die ist ja wirklich mini klein, hat sich jetzt hier neben so einem aufgeschnittenen Baumstamm an die Rinde rangedrückt und man sieht es wackeln. Sie verspeist da den Mehlwurm Stückchen für Stückchen.
Also teilweise fressen die sogar Insekten, die größer sind als sie selber. Also wir füttern zum Beispiel auch Heuschrecken, die auch wirklich größer sind als die Etrusker-Spitzmaus. Aber das macht den der Natur auch.
Ja, dann rutschen wir doch noch mal eins weiter nach links. Und das werden jetzt die anderen zwei Mäuse nicht so gern hören. Aber das ist ja fast ein bisschen der Star jetzt hier im Terrarium. Oder die bayerische Kurzohrmaus.
Ja, artenschutztechnisch auf jeden Fall ist die bayerische Kurzohrmaus der Star, was jetzt so Entdecken betrifft, eher weniger.
Also hier ist man sozusagen im fortgeschrittenen Level, wer die entdeckt, kriegt den Mausführerschein.
Ja, genau richtig. Also da braucht man schon ein bisschen Geduld und auch manchmal wirklich ein bisschen Glück. Aber ich habe es vorhin da schon irgendwo wackeln sehen. Also von dem her, irgendwo muss sie da aktiv sein.
Wir werden da nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Wir haben nämlich noch Nora Weyer vom Alpenzoo Innsbruck im Podcast. Und aus Innsbruck kommt ja auch ein Teil eurer Kurzohrmäuse. Wie viele haben wir insgesamt?
Wir haben 1,1 bayerische Kurzohrmäuse, also ein Männchen und ein Weibchen. Genau, das eine kommt eben aus dem Alpenzoo Innsbruck, der ja auch federführend an dem ganzen Projekt beteiligt ist. Und das Männchen kommt aus Berlin.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Münchner Wohnen, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
Also wir haben ja unser Maushaus nicht nur vor den Kulissen renoviert, für unsere drei Mausarten und auch für die Besucher, damit die den natürlichen Lebensraum so ein bisschen nachgestaltet sehen können, sondern wir haben auch hinter den Kulissen noch ein bisschen was geändert.
Und ich höre raus, da darf ich vielleicht mal kurz mitkommen.
Ja.
Ja, dann machen wir das doch. Machen wir ja gern beim Podcast, hinter die Kulissen schauen. Lena holt den Schlüssel raus. Und hier sind jetzt, oh, es ist schön warm, oder? Mögen es die Mäuse warm?
Unterschiedlich. Also die Etrusker-Spitzmäuse mögen es ein bisschen wärmer als die bayerische Kurzohrmaus. Die Etrusker-Spitzmaus ist ja auch in der Alpenregion, in Italien und so unterwegs. Und demzufolge ist da ein bisschen wärmer. Und die bayerische Kurzohrmaus kommt durchaus auch mit den Temperaturen, die wir jetzt gerade so draußen haben, zurecht.
Also zu unserer Rechten sind wir jetzt sozusagen hinter den Terrarien, die wir gerade von vorne angeschaut haben. Da sehe ich auch hier schon den Plan für die Tierpflege. Und wie du gesagt hast, hier steht drauf, Fütterung täglich 5-mal für die Spitzmaus.
Genau, für die Etrusker-Spitzmaus. Nachdem ja auch für die Tierpfleger das nicht ganz so einfach ist, die Tiere immer zu entdecken, haben wir da auch unsere Abhakliste, wo man eintragen kann, wenn man das Tier gesehen hat, um auch sicher zu gehen, dass es allen gut geht.
Und zur Linken nochmal eine ganze Reihe kleinerer Terrarien.
Wir haben eben hinter den Kulissen jetzt auch noch Zuchtterrarien uns einbauen lassen, wo wir eben auch ganz oben an der Wärmeplatte die Etrusker-Spitzmäuse drin haben, sodass die es warm haben. Und je weiter unten wir kommen, umso kühler ist es. Da würden dann die bayerischen Kurzohrmäuse reinkommen. Entweder, wenn wir welche nachgezogen haben oder wir würden natürlich auch nicht Nein sagen, wenn wir noch ein Zuchtpaar hinter die Kulissen kriegen würden. Aber sie sind halt einfach wahnsinnig selten. Von dem her stehen wir auf der Warteliste.
Wie kam das denn, dass Hellerbrunn, so, ich sage jetzt mal, fast zu der Ehre kam?
Ja, also ich habe das erste Mal von der bayerischen Kurzohrmaus auf der EASA-Tagung gehört. Also wir haben ja einmal im Jahr die Europäische Zoo-Konferenz, wo die Kuratoren aus ganz Europa zusammenkommen. Und da habe ich eben von der bayerischen Kurzohrmaus durch den Direktor vom Alpenzoo Innsbruck, den André Stadler, von gehört. Und dann dachte ich mir irgendwie, das geht doch nicht, dass wir in München sind und die bayerische Kurzohrmaus nicht bei uns haben. Ja, dann hat es noch eine ganze Weile gedauert, weil wir halt überlegt haben, wo wir sie halten könnten. Und dann haben wir vom Förderkreis die Unterstützung bekommen, dass wir das Maushaus herrichten können dafür. Und da sind wir auch ganz dankbar, dass das geklappt hat. Und ja, jetzt ist es soweit, dass wir sie zu uns holen konnten.
Also Lena, dann drücke ich euch alle Pfoten sozusagen und alles Gute mit dem neuen Maushaus. Vielen Dank, dass du uns hier hast mitgenommen.
Ja, sehr gerne.
Mir Santia. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de.
So, ich bin immer noch am Maushaus und habe es ja vorher schon versprochen. Wir haben jetzt noch einen weiteren Gast hier im Podcast und zwar die Artenschutzkoordinatorin Dr. Nora Weyer vom Zoo Innsbruck. Hallo Nora.
Ja, hallo, freut mich sehr.
Mich freut's auch und du bist das erste Mal da und das erste Mal natürlich beim neuen Maushaus. Und, darf ich verraten, hat es gerade eben schon das Handy gezückt, denn die bayerischen Kurzohrmäuse lassen sich blicken. Guck mal, da ist schon wieder eine.
Ja, das ist total putzig. Also wirklich sehr nette Exemplare hier.
Kannst du sie denn wiedererkennen? Hast du die schon sozusagen bei euch in Innsbruck auch vor der Nase gehabt?
Wahrscheinlich habe ich sie vor der Nase gehabt. Aber ob ich da jetzt das Weibchen vom Männchen unterscheiden könnte, mal eben so auf die Schnelle, ist sehr fraglich. Vor allem, wenn sie hier so, wie die kleine Kurzohrmaus hier gerade, fleißig durch das Gehege wuseln und auf Nahrungssuche sind und sich putzen.
Also die eine kommt hier immer wieder nach vorne geflitzt, ist wirklich sehr gut zu beobachten. Ja, jetzt hat sie sich hier in so ein Salatblatt reingemümmelt. Jetzt haben wir vorher schon angekündigt, es sind ja ganz besondere Tiere, besonders selten. Und die haben eine ganz schön ungewöhnliche Geschichte. Ist jetzt ein bisschen gemein, wenn ich sage, kannst du sie kurz für uns zusammenfassen? Ich sage es trotzdem. Kannst du uns mal die Geschichte der bayerischen Kurzohrmaus und die Rolle, die der Zoo Innsbruck dabei spielt, zusammenfassen?
Ja, na klar. Also ob das kurz geht, weiß ich nicht. Naja, also die Kurzohrmaus, die wurde 1962 von Professor Dr. Klaus König und seiner Frau Ingrid sozusagen entdeckt. Die ist wirklich drollig, sieht sie aus. Also sie hat ganz, ganz kurze Ohren. Sie hat ganz winzig kleine Augen, ein kurzes Schwänzchen. Das ist ja eine Wühlmaus und sah auch anders aus als andere Wühlmäuse. Und mit den Expertenblicken haben die beiden dann eben direkt erkannt, dass es sich hier um was Neues handelt. Und das hat sich dann später eben auch herausgestellt bei morphologischen und Schädeluntersuchungen, Skelettuntersuchungen, dass das tatsächlich so ist. So, und dann war die Maus 60 Jahre lang verschollen.
Also man hat kein weiteres Exemplar gefunden, oder wie?
Genau, also es liegt zum Teil auch daran, dass es so ein bisschen ist, wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Diese bayerische Kurzohrmaus, die war dann auch in der Kleinsäuger-Community so ein bisschen wie der Heilige Gral. Also es haben sich einige aufgemacht, sie zu finden. Und das ist dann tatsächlich 2023 in Bayern auch geglückt, nach ungefähr 11-12-jähriger Suche durch ein Team. Und ungefähr gleichzeitig, also parallel dazu, wurde die Maus auch in Österreich nachgewiesen, in Tirol. Und es ist natürlich aber auch super schwierig, sie im Alpenraum zu finden, weil es halt Wühlmäuse sind. Das heißt, sie verbringen wirklich die meiste Zeit ihres Lebens unter der Erde und sie sind ultra klein. Also 20 Gramm, das ist ungefähr die Größe von einem Hühnerei.
Wirklich die Nadel im Heuhaufen.
Genau, genau. Und dann noch in schwerem Terrain. Also zuerst mal stellt man Kamerafallen, stellt man auf, um überhaupt zu schauen, gibt es diese Wühlmäuse dort. Wenn man dann Aufnahmen hat, sieht sie halt auch einfach noch genauso aus wie eine ähnliche, im gleichen Lebensraum oder ungefähr gleichen Lebensraum vorkommende Art. Also die bayerische Kurzohrmaus ist Microtus bavaricus mit wissenschaftlichem Namen. Und diese andere Art ist Microtus subterraneus. Die kommt häufiger vor, die hat ein größeres Vorkommensgebiet und sie sieht eigentlich genauso aus. So, was man dann machen muss, ist, dass man Lebendfang betreibt dort, wo man sie auf der Kamerafalle nachgewiesen hat. Und zwar stellt man dann dafür eben Lebendfallen auf und dann hofft man, dass eben die richtige Maus reinläuft. Weil es gibt natürlich auch alle anderen möglichen Kleinsäuger, die da auch reinlaufen. Mal reinlaufen und dann ist halt die Falle voll.
Es klingt nach extrem viel Aufwand, so. Viel Personal, viel Zeit, genau. Um da einen Schritt voranzukommen.
Und das ist ja noch nicht alles, weil wenn man dann das Glück hatte und man hat so eine Kurzohrmaus gefangen, dann weiß man ja noch nicht, welche ist es. Das heißt, man muss dann eine DNA-Probe nehmen, also eine Gewebeprobe, muss die ins Labor schicken und muss dann genetisch untersuchen lassen, welche von den beiden Mäusen ist es. Was es jetzt mit dieser Maus speziell auch noch auf sich hat, ist, sie mag es gern auf den letzten Drücker.
Was heißt denn das bitte?
Also die Kollegen im Feld, mein Kollege David Stille, der war auch an der Wiederentdeckung der Maus beteiligt, der hat ganz viel Erfahrung mit dieser Maus im Feld und der hat die Erfahrung gemacht, dass sie grundsätzlich dann nachgewiesen wird, wenn man sagt, ach komm, wir lassen die Kamerafalle noch so ein, zwei Tage im Feld, wir holen die jetzt heute noch nicht und dann winkt sie mal so in die Kamerafalle rein. Dann ist es aber schon zu spät, noch Lebendfang zu betreiben, weil es dann einfach zu kalt wird.
Okay, also man kann diese Lebendfallen auch eigentlich nur über die warmen Monate betreiben, ja, sage ich jetzt mal.
Ganz genau, ganz genau.
Also ich glaube, uns ist klar geworden, dass das jetzt hier ein bisschen der Star im Maushaus ist und wirklich besonders und sehr selten. Springen wir zurück. Also sie ist wiederentdeckt worden. Wie kommt jetzt der Alpenzoo Innsbruck ins Spiel, wo du ja tätig bist?
Genau, also Zoos betreiben ja ganz viel Artenschutz. Und als der Direktor, das ist auch mein Chef, der Dr. André Stadler, davon erfahren hat, dass es diese bayerische Kurzohrmaus in Bayern und in Tirol gibt, da hat er es sich zur Aufgabe gemacht zu sagen, wir unterstützen die Suche auch nach weiteren Vorkommen und Nachweisen in Tirol und Bayern. 2021 wurden dann tatsächlich Lebendfänge gemacht, erfolgreich. Und mehrere davon kamen dann in den Alpenzoo, durften dort weiterleben und sich vermehren. Und mittlerweile haben wir da eben eine Population von ja, so zwischen 30 und 40 Individuen. Also 7 Zoos halten welche, der 8. wartet gerade auf seine Lieferung und zwar in 4 Ländern. Also es ist wirklich eine tolle Partnerschaft, wie viele Zoos diese Maus mit uns halten, um eine Reservepopulation aufzubauen. Und es ist eben wichtig dafür, dass sie nicht nur am Alpenzoo oder an einem Zoo ist, weil falls da mal was passiert, das weiß man ja nie, ja, dann gibt es eben noch andere Standorte, wo weitere Individuen leben.
Und so ist ja auch das Weibchen von Innsbruck hier nach Hellabrunn gekommen. Und letztlich ist ja dann irgendwie, stammt zumindest das Männchen ja eigentlich auch von euch ab, weil ihr wart ja die ersten und einzigen, die bayerischen Kurzohrmäuse im Zoo hatten, oder?
Genau, genau. Also es gab 4 Lebendfänge, 3 davon haben sich auch miteinander vermehrt und von denen stammen jetzt eben im Prinzip alle Nachkommen ab. Das geht bis zu einem gewissen Grad und wir möchten aber natürlich nicht, dass es da zu einem genetischen Flaschenhals kommt. Und was wir dafür tun, dass es eben nicht so weit kommt, ist, wir versuchen weiterhin, die Maus nachzuweisen an Standorten und dann eben auch, das haben wir für nächstes Jahr geplant, weitere Lebendfänge. Das wäre natürlich ganz toll, wenn wir dann ein paar Individuen auch wieder in die Zoopopulation einbringen könnten.
Woher wissen wir denn jetzt überhaupt, dass diese Kurzohrmaus total selten ist? Vielleicht ist die ja auch nur wahnsinnig raffiniert und wir sehen sie nicht, oder?
Ja, also das wäre super. Dann müssten wir uns keine Sorgen mehr machen, aber wir wissen eben von anderen Wühlmäusen, dass die wirklich in Scharen vorkommen. Ja, also wer einen Garten hat, der wird die Schermaus kennen, die Ostschermaus zum Beispiel. Die durchwühlt den ganzen Garten, macht sich bei Gärtnern eben sehr unbeliebt. Das ist bei unserer Kurzohrmaus nicht so. Das ist eine Kleinwühlmaus. Wenn die so häufig vorkäme, dann würde sie wahrscheinlich auch häufiger in die Fallen gehen und auch auf den Kamerafallen häufiger nachgewiesen werden.
Und die Kurzohrmaus ist ja, glaube ich, auch gelistet als ein, das weißt du jetzt genauer, bedrohtes Tier oder stark gefährdet oder wo sind wir da?
Ja, genau. Also in Deutschland ist sie sozusagen gelistet als verschollen oder ausgestorben, weil der Status eben noch ein bisschen älter ist und sich eben noch auf die Zeit bezieht, bevor sie wiederentdeckt wurde. Und in Österreich ist sie als stark vom Aussterben bedroht gelistet.
Also man kann davon ausgehen, sie ist wirklich sehr selten und braucht Hilfe, nenne ich es jetzt mal. Jetzt hast du vorher schon das Wort Reservepopulation genannt, ist bei uns im Podcast auch schon öfter gefallen. Meistens fällt, wenn man von Reservepopulation spricht, kommt dann irgendwann die Frage nach, wie ist es denn mit Wiederauswildern? Macht man das schon oder ist das ein Ziel, dass man sagt, Mensch, irgendwann wollen wir die dann auch wieder zurück in den natürlichen Lebensraum bringen?
Ja, ganz genau. Also das ist das ultimative Ziel. Aktuell können wir es noch nicht machen. Ich habe ja eben schon gesagt, auch die Reservepopulation ist relativ klein und gerade auch relativ stabil. Wir haben jetzt wieder einige Männchen und Weibchen miteinander verpaart und hoffen natürlich, dass sie fleißig züchten. Das ist der allerwichtigste erste Schritt, dass man eben genug Individuen hat, um sie dann wieder anzusiedeln oder auszuwildern. Denn vielleicht kam das auch schon bei einem eurer Podcasts vorher vor. Bei Auswilderungen ist es meistens so, dass man davon ausgehen kann, dass 50% der Individuen überleben, um sich dann wieder fortzupflanzen. Das heißt, man braucht also ziemlich viele Individuen, die man rausbringen kann. Man braucht aber dann trotzdem immer noch genug in der Reservepopulation, um weiter nachzuzüchten. Denn das ist ja nicht mit einem Mal getan.
Nora, jetzt wart ihr mit dem Alpenzoo Innsbruck die allerersten, die diese Tierart in einem Zoo gehalten haben. Konntet also auf nichts und niemanden zurückgreifen, wo man nachfragen kann, wie macht man das dann? Hab bei null angefangen. Ja, wie macht man es denn dann, wenn man niemanden fragen kann?
Ja, das ist eine total spannende Frage. Also es war 2021 halt wirklich so, dass die ersten Lebendfänge dann in den Zoo überführt wurden und wir wollten in der Art natürlich gerecht werden. Ja? Also man hält ja die Tiere nicht einfach irgendwie, sondern man versucht dann natürlich, den natürlichen Standort nachzuempfinden, nachzugestalten und gleichzeitig aber eben auch die Ansprüche von Zoos und veterinärmedizinische Ansprüche zu erfüllen, die Tiere überwachen zu können. Und das Gehege muss sich ja auch reinigen lassen. Und das war eine total spannende Aufgabe. Also erstmal kamen die Tiere dann in eine Quarantänestation. Sie wurden einzeln gehalten, damit sie leicht zu überwachen waren, damit man leicht auch prüfen konnte, wer frisst eigentlich was. Dann kamen sie in etwas größere Terrarien. Die TierpflegerInnen haben da Wurzelstrukturen, Äste, Moos, Laub, Rinde, verschiedene Substrate eingebracht. Was zum Baden, was zum Fressen. Sie laufen unwahrscheinlich gerne durch ihre Wasserschalen durch. Wir wissen nicht warum. Vielleicht mögen sie nasse Füße. Sie fressen ganz gerne Wurzelgemüse. Sie fressen aber eben auch Kräuter, zum Beispiel Löwenzahn. Da kriegen sie die ganze Pflanze frisch aus dem Feld mitgebracht.
Und das musste man ja wahrscheinlich auch alles so ein bisschen testen oder mal anbieten und gucken, was gut ankommt.
Ja, ganz genau. Was gut ankommt, was sie gut vertragen.
Es klingt aber, als wäre man bei allem noch in den ganz kleinen Mäusestiefeln am Anfang, sowohl über das Tier mehr herauszufinden, als jetzt auch, es ist ja erst der Anfang sozusagen einer Zucht- und einer Reservepopulation. Was wünschst du dir denn jetzt? Oder vielleicht gerade auch auf Hellabrunn bezogen. Jetzt ist hier das erste Pärchen.
Ja, also beim Artenschutz muss man grundsätzlich langfristig denken. Es ist ja schon toll, dass wir so eine Reservepopulation jetzt aufbauen können und dass so viele Zoos in der Community daran Interesse haben, an diesem Artenschutzprojekt, diesem Nachzuchtprojekt teilzunehmen, das zu unterstützen und da eben auch so tolle Gehege zu bauen, wie hier das Hellerbrunner Maushaus. Also das ist wirklich ganz entzückend, wie hier die Maus ausgestellt wird. Finde ich wirklich sehr schön, kann man sich ganz toll anschauen. Direkt daneben ist auch die Etrusker-Spitzmaus, die ist auch furchtbar niedlich. Die haben wir auch im Alpenzoo. Und die zwei eben nebeneinander zu haben, zusammen mit der Zwergmaus. Also es ist wirklich ein schönes Maushaus. Und da wünschen wir uns natürlich, dass Leute dann eben auch größeres Interesse an solchen speziellen Kleinsäugern zu haben. Auch an einer Wühlmaus, weil die eben einfach sowas von possierlich ist, ganz entzückend, dass sich ganz viele Leute in diese Maus verlieben. Und viel drüber
wie du
lernen.
Es, glaube ich, schon getan hast.
Ja, klar. Also wenn man diese Maus einmal gesehen hat, also das ist wirklich so ein Publikumsliebling, dann kommt jeder und denkt, oh, ist die süß, oh, wie niedlich. Oh, guck mal, die hat so kleine Augen und so ein kurzes Schwänzchen. Also das ist schon einfach nett.
Das ist ja nicht unbedingt der Grund dafür, dass man sagt, Mensch, wir müssen die unbedingt züchten, weil sie so süß ist. Sondern sie spielt eine Rolle in einem System. Weiß man da schon ein bisschen genauer, was spielt sie denn für eine Rolle oder warum ist es denn so wichtig, sich um diese Maus zu kümmern?
Ja, also grundsätzlich kann ich als Biologin natürlich sagen, es ist wichtig, sich um alle Arten gut zu kümmern. Und bei der Wühlmaus, klar, das ist natürlich ein Bonus, dass sie so niedlich ist. Aber alle Wühlmäuse, alle Tiere, die unterirdische Tunnel bauen, also auch Maulwürfe, Erdferkel, an denen ich auch schon geforscht habe, und eben andere unterschiedlich bauende Tiere, haben die wichtige ökologische Funktion, dass sie den Boden, die Erde durchlüften, durchtunneln. Das heißt, sie verteilen Nährstoffe, sie verteilen sogar Pflanzensaat. Das heißt, sie verbessern häufig die Bodenqualität. Das führt auch zum Beispiel zu besserer Wasserfiltration. Also klar machen sie sich vielleicht im Garten unbeliebt, wenn sie einem jetzt den Rasen durchtunneln. Aber wenn man den Garten halt auch mal ein bisschen wilder lässt, dann tut es dem eigentlich ganz gut, so eine Wühlmaus oder zwei zu haben.
Bisschen so wie unterirdische Gärtner, so ein bisschen. Oder?
Ja, ganz genau, ganz genau. Also manche bautenbauenden Arten bezeichnet man eben auch als Ökosystemingenieure, weil sie den Lebensraum anders hinterlassen, als wenn sie nicht da wären und weil sie Strukturen schaffen, die zum Beispiel andere Tiere auch mitnutzen können.
Also ich bin vor allen Dingen fasziniert, dass so ein Minitier sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Forscher, Forscherinnen, da sind Teams unterwegs, ihr seid dran und jetzt eben auch in Hellerbrunn. Wir hoffen alle, dass es Nachwuchs gibt. Kann man das den Mäusen ansehen? Ich meine, die sind ja eh so mini klein. Könntest du jetzt sehen, ob da eine schon trächtig ist?
Also ich könnte es wahrscheinlich nicht sehen und wahrscheinlich würde sie sich dann auch eher so ein paar Tage verstecken. Die Erfahrung haben wir gemacht. Also manchmal sieht man sie so ein paar Tage nicht und dann fragt man sich schon, oh Gott, wo sind unsere Mäuse? Wo ist die Maus hin? Was ist passiert? Und dann kann es eben sein, dass sie dann einfach sich zurückgezogen hat, um Nachwuchs zu bekommen.
Was fasziniert dich denn an den Tieren so?
Also ich glaube zum einen, ich mag Tiere, die so ein bisschen strange sind. Also ich habe zum Beispiel jahrelang an Erdferkeln in der Kalahari in Südafrika geforscht. Ja, wenn man die anguckt, denkt man sich auch, was ist denn da passiert? In welche Ersatzteilkiste hat man denn da gegriffen? Total abgefahren. Ich mag auch einfach Tiere, die noch keine Lobby haben. Also ich finde das immer für mich persönlich eine ganz tolle Herausforderung, zu schauen, was macht denn die Tiere eigentlich attraktiv oder nett oder sympathisch oder spannend. Das trifft natürlich bei der Kurzohrmaus alles zu. Und gerade bei Tieren, die einen Bedrohtheitsstatus haben, ist es eben auch super wichtig, für die eine Lobby aufzubauen. Also dass Menschen die Tiere besser verstehen, dass man sie kennenlernt, dass man sie lieben lernt. Denn was man kennt, das kann man lieben und was man liebt, das wird man schützen. Und da wollen wir eben einen großen Beitrag zu leisten. Und wenn man sich noch fragt, was man zum Beispiel für diese Kurzohrmaus selber machen kann, erstmal natürlich allen Leuten von dieser wunderbaren Maus erzählen, in die Zoos kommen, die sie halten, vielleicht auch eine Patenschaft übernehmen. Ja, und generell sich einfach für Artenschutz begeistern, sich interessieren, in die Natur rausgehen, die Natur lieben und dann fällt das ganz leicht, auch alle Arten, die da drin vorkommen, einfach gern zu haben. Auch Wühlmäuse.
Ich glaube, du hast heute großartige Lobbyarbeit für die Kurzohrmaus gemacht. Also wenn es jetzt da nicht gleich viel, viel mehr Fans davon gibt, das würde mich schon sehr wundern. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank euch auch.
Genau, weil es heißt jetzt sozusagen schon aus die Maus. Das war's mit mir, Santir, für diesmal. Falls ihr noch mehr darüber wissen wollt, wie Mäuse sich eigentlich verständigen oder wie das mit dem Nachwuchs bei den Mäusen abläuft, hier am Maushaus gibt es auch eine Audiostation, wo ihr bei eurem Spaziergang durch den Tierpark noch mehr Infos aufsaugen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Entdecken. Ich bin Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.